Es gibt Tage, an denen ist alles einfach viel zu viel. Die Nachrichten berichten über die grassierende Kinderarmut in Deutschland, ein Boot mit Geflüchteten kentert auf dem Mittelmeer, ein verheerender Umweltskandal vergiftet zum Beispiel am Mittleren Oberrhein die Böden mit dem krebserregenden Stoff PFAS und dazu kommen dann Meldungen von Bombardements in der Ukraine, in Gaza und Bürgerkriegen in Afrika. Wer will da noch Nachrichten hören, wenn er oder sie sich danach einfach nur hilflos ausgeht? Geliefert fühlt. Da kann ich alleine ja ohnehin nichts ausrichten. Dieser Gedanke schleicht sich fast automatisch ein und doch an großen Problemen können auch einzelne Personen etwas verändern. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Studie der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität in Kaiserslautern und die dahinterstehende Expertenrunde einberufen hat Anja Danner-Schröder, Professorin für Management Studies. Ich grüße Sie, Frau Danner-Schröder.
Hallo.
Frau Danner-Schröder, der Titel Ihrer Studie, der lautet Tackling Grand Challenges, Insights and Contributions from Practice Theories. Ich versuche das mal grob zu übersetzen. Herausforderungen angehen, Einsichten und Beiträge aus der Praxistheorie. Waren Sie einfach genervt von der Lethargie Ihrer Mitmenschen oder wie kam es zu diesem Studienthema?
Das ist eine durchaus sehr interessante Frage. Ich habe mich schon seit sehr langer Zeit mit Krisen beschäftigt und dem Krisenmanagement und wie man aktiv sich eben auch einbringen kann und muss. Und gerade natürlich in den letzten Jahren sieht man, dass die Ereignisse sich immer mehr häufen. Und insofern haben wir sozusagen auch uns als Forscher da in die Verantwortung gezogen und gedacht, wir müssen uns dem Thema nochmal mehr annehmen, um auch zu zeigen, was man da aus einer Perspektive beitragen kann.
Eine These Ihrer Studie lautet, Veränderungen und Stabilität stehen in keinem Gegensatz, sondern sind miteinander verbunden. So kann zum Beispiel Kreativität durchaus in festen Strukturen entstehen. Veränderungen gefährden die Stabilität nicht unbedingt. Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen?
Genau, das ist etwas, was wir ganz häufig in der Forschung beobachten. Man muss natürlich den Handlungskontext sehen. Große Herausforderungen, Krisen, da ist Stabilität auch wichtig. Also das ist auch ein ganz wichtiger Anfangsmoment sozusagen, dass wir diese Stabilität haben in diesen unsicheren Situationen, damit wir einfach so eine gewisse Sicherheit haben. Zum Beispiel, ich habe viel mit dem THW zusammengearbeitet, insbesondere mit der SEBA. Das ist eine Einheit, die ein Erdbeben ausrückt, die weltweit geschehen. Und da ist es ganz wichtig, dass die erstmal ihre eigenen Strukturen zum Beispiel aufbauen. Also das heißt, die kommen da an und dann bauen die erstmal ihr Camp und ihre Managementstrukturen auf. Weil sie sagen, außenrum ist so viel Chaos, da brauchen sie erstmal Struktur. Wenn sie dann aber natürlich mit der Erdbebensituation konfrontiert sind und dort den Leuten vor Ort auch helfen, dann ist es eben so, dass sie flexibel reagieren müssen. Und auch das passiert aber nicht aus dem Nichts heraus sozusagen, sondern auch da haben sie natürlich ihre Prozesse, ihre Strukturen, die ihnen Sicherheit geben, aber sie müssen sich auch immer wieder neu anpassen können. Und das passiert eben auf Basis dessen, was sie eben auch an Ressourcen sozusagen mitbringen, was sie an Struktur haben, um sich dann aber auch eben immer wieder dynamisch anpassen zu können. Weil Häuserstrukturen weltweit sehen überall anders aus. Das heißt, wenn sie in einem Land noch nicht waren, dann werden sie da immer wieder auf neue Situationen treffen. Und da muss man sich einfach immer wieder vor Ort anpassen. Und das passiert aber eben auf dem, was sie auch schon können und wissen. Insofern ist da dieses Wechselspiel zwischen Struktur, die Sicherheit gibt und als Grundlage dient, um dann eben sich auch anpassen zu können und flexibel arbeiten zu können, sehr, sehr wichtig.
Kreative Anpassung also für ein stabiles Ergebnis bei neuen Gegebenheiten. Jetzt heißt es auch, nicht nur rationales Denken sei wichtig, sondern auch Emotionen seien bei Veränderungen elementar wichtig. Ist das der emotionale Wutausbruch in der Teamkonferenz oder inwiefern spielen Emotionen da eine Rolle?
Also auch hier wieder der Handlungskontext. Diese Krisen, die sind einfach so ein Moment, wo besonders starke Emotionen auch auftreten können, weil es eben ungewohnte Situationen sind oder weil gewisse Unsicherheit einfach vorherrscht. Und gerade dann können eben, wenn bestimmte Muster oder bestimmte Strukturen nicht mehr funktionieren, als Reaktion Emotionen hervortreten. Das kann zum einen natürlich Handlungen blockieren, so als dysfunktionales Moment, wenn man sich nicht mehr bewegen kann. Auf der anderen Seite kann es aber eben auch dazu führen, dass man das hinterfragt, was man bisher gemacht hat und sich dann eben an neuen Dingen versucht zu orientieren. Auch ein Beispiel aus der Forschung. Wir haben uns mit einem Restaurant beschäftigt in der Corona-Krise. Das ist jetzt ein sehr simples Beispiel, aber wie alle Restaurants, die waren natürlich davon betroffen, dass sie nicht mehr öffnen konnten und haben wie alle anderen auch am Anfang Takeaway angeboten. Und man muss wissen, dieses Restaurant ist auch sehr stark so einem Zero Waste. Also wir wollen keinen Müll und keine Reste verursachen. Ansatz, der ist ihnen sehr wichtig. Und die haben einfach gemerkt, dieses Takeaway, was ja dann alles in Plastik verpackt ist. Und wenn man das den Kunden rausgibt, das hat die so richtig wütend gemacht und auch so ein bisschen entsetzt und traurig, dass sie jetzt ihrem eigentlichen Gedanken da nicht mehr nachkommen können. Und das hat dafür gesorgt, dass sie ganz intensiv darüber nachgedacht haben, was können wir anders machen. Und die haben dann eben einen anderen Ansatz gewählt und haben mehrere Wochen kreativ daran gearbeitet. Sie haben die Produkte so den Kunden mitgegeben, haben Rezepte entwickelt, die Kunden zu Hause nachkochen können, haben da auch dann beim Rezeptekochschreiben ganz intensiv darüber nachgedacht, was können die Kunden denn, was können die vielleicht nicht, weil das war auch ein Fine-Dining-Restaurant, also auf hohem Niveau. Das heißt, sie mussten auch immer wieder überlegen, was können wir den Kunden zumuten und was nicht, und haben ihnen dann auch immer wieder Hinweise gegeben, wie sie zum Beispiel mit Resten umgehen können, was sie daraus vielleicht nochmal Neues kochen können. Also so ein ganz anderer Ansatz wie die meisten anderen Restaurants, eben aus diesem emotionalen Moment heraus, dass sie total unzufrieden mit dem waren, was sie davor gemacht haben.
Ein weiteres Ergebnis Ihrer Forschung ist, dass Lösungen für Probleme durch kollektives Handeln und gemeinsame Erfahrung entstehen. Wir hatten ja jetzt gerade das Beispiel THW. Das ist natürlich eine Institution für sich, wo Einzelne dann teilnehmen können. Bedeutet das aber vielleicht auch, dass nur einer anfangen muss, wo noch keine bestehende Struktur ist und dann andere dazu bringen kann, dass die mitziehen?
Das kann auf jeden Fall passieren. Das THW ist natürlich, wie Sie gerade gesagt haben, eine etablierte Organisation, die es ja schon seit vielen Jahrzehnten gibt. Aber was wir zum Beispiel auch gesehen haben, ist gerade in den Situationen, als die Flüchtlingskrise hier auf dem Höhepunkt war oder auch bei den ganzen Hochwasserkatastrophen, die wir ja in den vergangenen Jahren hatten, dass es die sogenannten Spontanhelfer gibt. Und das sind wirklich meistens einfach irgendwelche Bürger, die sehen, man braucht jemanden, der da noch zusätzlich anpackt, weil die Dimensionen des Events einfach so groß sind, dass auch die etablierten Organisationen da so ein Stück weit überfordert sind. Und die tun sich dann häufig über soziale Medien, finden die sich. Also da fängt einer an, ne? Genauso wie Sie das gerade beschrieben haben, und gründet eine Gruppe oder eine Plattform und lädt andere ein, da mitzuhelfen. Und dann gibt es da ganz große Gruppen, die sich dann da aktiv einbringen, indem sie zum Beispiel bei den Hochwasserkatastrophen dann eben Sandsäcke befüllen oder bei der Flüchtlingskrise gab es ganz viele, die sich dann eben auch um Kleidung, Essen und sowas gekümmert haben, um die Flüchtlinge nochmal zusätzlich zu unterstützen, wo eben die etablierten Organisationen auch so an ihre Grenzen gestoßen sind.
Und wo sich dann Gleichgesinnte zusammengetan haben. Jetzt gerade bei einem unserer dringendsten Probleme, dem Klimawandel, wird ja häufig darüber gesprochen, was der Einzelne tun kann. Es wird aber auch viel gestritten. Das setzt ja auf Freiwilligkeit und Einsicht. Was aber, wenn die nicht vorhanden ist? Also wenn Leute sich gegängelt oder sogar belogen fühlen, Stichwort Klimalüge, ist das schon ein K.O.-Kriterium, um dieses Riesenproblem anzugehen?
Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, und um Gottes Willen, es ist auch nicht so, dass da nur der Einzelne was tun kann, sondern das muss ganz klar im Zusammenspiel funktionieren. Also das ist kein Entweder-Oder, sondern da muss natürlich politische Maßnahmen, muss es auch weiterhin geben, die dann auch ja zum nachhaltigen Verhalten anleiten und das hoffentlich irgendwann zur Norm machen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass der Einzelne ein bisschen reflektieren kann oder soll, was er denn tut. Und das fängt ja schon mit ganz vielen Kleinigkeiten an. Wie oft im Jahr verreise ich? Wie oft steige ich ins Flugzeug? Mein Kaufverhalten? All das sind ja schon Dinge, die da auch mit reinspielen. Und natürlich wird es immer wieder Leute geben, die da nicht dran glauben und die nicht darüber nachdenken und nicht darüber reflektieren. Auf der anderen Seite, wenn eine breite Masse das schon mal tut, ist ja auch schon viel gewonnen. Also insofern, all diejenigen, die an die Klimakrise glauben, sollten sich da eben auch einbringen, mal darüber nachdenken, was sie denn in ihren einzelnen Alltagshandlungen tun können, um dem Problem vielleicht entgegenzuwirken. Insofern, wir werden die Leute nie alle davon überzeugen. Auch Zwang ist da nichts, was unbedingt dann immer hilft. Also auch die Regularien von oben helfen da nicht immer unbedingt, jeden Einzelnen zu überzeugen. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch eine breite Masse, die auch irgendwie was tun will. Und wichtig ist, dass man das Problem dann eben nicht immer nur so verlagert. Ne? Klimakrise, großes Problem, so wie Sie es ganz am Anfang auch eingeleitet haben. Man hat das Gefühl, man kann gar nichts tun als Einzelner. Und das ist eben auch so etwas, was einfach nicht stimmt, sondern man kann als Einzelner etwas tun. Und man kann das Problem nicht nur der Politik überlassen, die natürlich auch etwas tun muss, aber man selbst kann eben auch seinen Beitrag dazu leisten.
Ein großartiges Stichwort, man kann es nicht nur der Politik überlassen, und es ist ja auch beruhigend zu hören, was Ihre Studie sagt, dass jeder Einzelne wichtig ist. Selbstwirksamkeit wird ja unterschätzt natürlich, aber verlagert das nicht auch die Verantwortung von den Entscheidungsträgern auf eine unbestimmte Masse? Also nach dem Motto, die Wähler wollen es ja gar nicht, sonst würden sie es selber machen?
Nein, das würde ich eben gerade nicht sagen. Wie gesagt, das ist wirklich dieses Zusammenspiel zwischen Politik und dem, was der Einzelne tun kann. Also wir haben zum Beispiel auch ein Beispiel gesehen, in Chile hat die Regierung dafür gesorgt, dass man in den Supermärkten keine Plastiktüten mehr verwenden darf. Und das hat auch dafür gesorgt, dass die Einzelnen eben ihre eigenen Taschen mitgebracht haben. Nichtsdestotrotz haben sie dann in ganz extremem Maße wieder Plastiktüten gekauft, weil sie die für ihre Mülleimer zu Hause gebraucht haben. Also man sieht, da war eine politische Maßnahme, die wurde auch angenommen, aber hat zu einer Gegenreaktion geführt, indem man dann trotzdem so viele Plastiktüten gekauft hat, dass genauso viele Plastiktüten wieder vor im Umlauf waren. Das heißt, die eigentliche Frage ist, wie man diese Verbindung hinbekommt von individuellem Handeln und politischen Maßnahmen, dass das ineinander greift und dann zu echtem Wandel führt.
Wie sich große Herausforderungen meistern lassen. Damit hat sich an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität in Kaiserslautern eine Expertenrunde befasst. Und über die daraus entstandene Studie habe ich mit Anja Danner-Schröder, Professorin für Management Studies, gesprochen. Frau Danner-Schröder, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.